predige auch für einen, genau. Nein, für euch natürlich alle. Das passt sehr gut, auch das Zeugnis von sowohl von Friedchen als auch von Sophie. Ich bin immer noch beim ersten Johannesbrief und noch ist er nicht zu Ende. Und heute, meine Überschrift heißt, Jesus ist das Wichtigste. Also genau das eigentlich, von Jesus begeistert. Und wenn wir mal so feiern, so richtig Sprechgesang und hüpfen und begeistert sind, so wie die im Stadion, ich glaube, Jesus würde das so richtig begeistern, wenn wir das sind. Wenn wir auf Jesus schauen und sagen so, ja, Jesus, Jesus, aufstehen, komm, los, Jesus, Jesus. Wo ist die Begeisterung bei euch? Jesus, 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 Jesus. Da fehlt noch ein bisschen Begeisterung für mich. Genau. Wir üben das. Wir üben das noch. Amen. Jesus ist so gut. Genau. Aber Sophie hat auch davon gesprochen, dass wir natürlich in dieser Welt leben und ständig auch auf was uns hereinprasselt, unter anderem Nachrichten. Wie eine Flut geht mir immer so, ich lese gerne Nachrichten, ich möchte auch wissen, was in dieser Welt geschieht, aber es kommt täglich, prasselt es auf uns rein. Und je schlimmer, desto besser. Und je neuer, desto wichtiger. Versuchen sich immer zu übertreffen. Und dazu kommen dann noch die ganzen Tweets und Nachrichten von den sozialen Medien. Jede Organisation oder jeder, der sich für wichtig hält, muss irgendwas posten oder tweeten oder wie auch, oder exen oder keine Ahnung. Genau, und muss seine ach so wichtige Meinung dazu tun. Dann gibt es noch zahlreiche Likes von denen, die das gelesen haben. Weiterleitungen, Kommentare. Kannst du das überhaupt alles behalten und irgendwo einordnen und weißt du überhaupt noch, was passiert? Mir kommt das manchmal so vor, habe ich so dran gedacht, wenn ich am Meer bin, am Strand, und gehe so ein bisschen ins Wasser rein und da kommt eine große Welle, die überschwappt mich so richtig, reißt mir die Füße weg und du weißt nicht mehr, wo du bist. Du kugelst da irgendwo rum und weißt nicht mehr, wo oben und unten ist und links und rechts und keine Ahnung. So kommt mir das manchmal vor. Keine Orientierung mehr. Wo ist eigentlich gerade? Wo stehe ich eigentlich? Wo will ich eigentlich hin? Wo habe ich Halt? Ja? Wo ist der Kompass? Was ist wichtig und was nicht? Was ist wahr bei all den vielen Nachrichten? Und was ist nicht wahr? Welche Botschaft soll ich denn noch hören? Was ist überhaupt interessant? Oder beziehungsweise, was ist denn gut für mich? Was spricht mich an? Was tut mir gut? Und Johannes gibt uns tatsächlich Hilfestellungen beim Umgang mit Informationen. Also nicht jetzt mit sozialen Medien, die gab es damals natürlich noch nicht. Und es gab auch kein Fernsehen und kein Internet. Bei uns ist die Fülle viel, viel größer, keine Frage. Auch damals gab es Nachrichten, auch damals gab es Informationen und man war damals genauso neugierig wie heute. Das war nicht so viel anders. Genau. Und meine erste Überschrift heißt, glaubt nicht alles, sondern prüft. Johannes schreibt seinen Brief an christliche Gemeinden. Das wissen wir, das habe ich jetzt auch die letzten Male immer wieder gesagt. Und er bezieht seinen Brief natürlich auf Nachrichten, die die Gemeinde betreffen. Also er sagt nicht jetzt alle Weltnachrichten, die beleuchtet er nicht, sondern die Nachrichten, die die Gemeinde betreffen. Und man bekam immer wieder was Neues zu hören damals, wenn Reisende kamen. Wenn die von irgendwoher nach da gereist sind und dann haben sie die Gemeinde besucht und dann haben sie Neues weitergegeben. Häufig auch Prophetisches weitergegeben. Wie gesagt, man war auch neugierig, man wollte auch immer wieder was Neues hören und war gespannt. So, was sagt Johannes dazu? Im 1. Johannes 4, Vers 1. Geliebte, Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn es sind viele falsche Propheten in die Welt hinausgegangen. Glaubt nicht alles, sondern prüft. Und das gilt nicht nur für Prophetien, das gilt für jegliche Verkündigung auch. Er fordert die Gemeinde auf, nicht nur die Botschaft zu prüfen, sondern auch den Boten. Beides. Wir neigen heutzutage dazu, dem Pastor alles zu glauben. Das erlebe ich immer wieder. Du bist doch Pastor, du weißt doch alles, du hast doch studiert, du sagst doch immer die Wahrheit. Wacht bitte mal auf. Jeder Pastor ist ein ganz normaler Mensch, der sich irren kann. Wir sind verpflichtet als Pastor natürlich, da zu prüfen, auf was wir weiter sagen. Wir sollen die Wahrheit sagen und da haben wir eine hohe Verantwortung, das weiß ich. Und trotzdem sind wir nicht davor gefeit, auch Fehler zu machen. Also bist du immer aufgefordert zu prüfen. Jede Predigt. Nimm nicht alles einfach auf und schluck alles. Prüfe. Und guck, ob es wahr ist oder nicht, ob es stimmt oder nicht. So, es gibt Pastoren tatsächlich, die haben nicht unbedingt diesen Maßstab. Und die werden manchmal auch von einem anderen Geist getrieben. Ich sage nicht unbedingt dämonischer Geist. Aber manchmal der Geist des Antichristen. Ich höre oft genug Radio und da kommen ja immer mal auch Morgenandachten oder überhaupt, ne? Dann irgendjemand, ein Pastor gibt dann da so 2 Minuten dann was weiter. Also ganz ehrlich, manchmal denke ich, wer redet da eigentlich? Sozialarbeiter? Oder ja, der, ne, der macht, aber was hat das eigentlich mit Glauben zu tun? Wo kommt da in irgendeiner Weise die Bibel vor? Ganz ehrlich, finde ich manchmal nicht. Da frage ich mich, was ist eigentlich dein Anliegen? Was willst du eigentlich weitergeben? Wozu bist du eigentlich da? Eigentlich sind Pastoren Botschafter, um das Evangelium zu verkündigen, aber nicht nur gute, fromme Weisheiten oder das, was sie erlebt haben. So, okay, also glaub nicht alles, sondern prüft. Matthäus 7, Vers 20 bis 23, da gibt uns Jesus einen Hinweis, wie wir prüfen sollen. Darum werdet ihr sie an den Früchten erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Wir hören Jesus nicht so oft so reden. Und wir mögen das eigentlich auch nicht, wenn er so redet, weil er ermahnt. Und das gilt ja auch manchmal, also ich sag mal, wir können uns da ja nicht einfach rausziehen und sagen, das gilt uns nicht. Wir müssen dem uns ja stellen. Sind wir auch die, die so unterwegs sind? Ja, wollen wir uns groß machen oder wollen wir Jesus groß machen? Wollen wir uns in den Mittelpunkt stellen oder wollen wir Jesus in den Mittelpunkt stellen? So, da an den Früchten werdet ihr sie erkennen. Das heißt, worum geht es dabei tatsächlich? Worum geht es demjenigen? Was nehme ich mit? Kommt da wirklich was Gutes rüber oder nicht? Welche Früchte sollen denn wachsen? Genau, Galater 5, da sind die Früchte des Geistes aufgezählt. Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Das sind die Früchte, die entstehen, wenn wir mit dem Geist unterwegs sind. Wenn wir Kinder Gottes sind und wenn wir wirklich von seinem Geist geleitet werden, dann entstehen die Früchte. Nicht, weil wir uns, wer weiß wie, anstrengen, sondern weil er das in uns hervorbringt. So, und wenn wir das erkennen bei einer Person, Das wird nicht immer vollständig sein und vollkommen sein. Das ist keine Frage. Wir müssen jetzt nicht sagen, so, da ist aber immer noch ein bisschen Neid. Ja, da kann ich vom Geist. Nein. Aber wir sehen, ob derjenige auf diesem Weg unterwegs ist, ob die Früchte wachsen oder nicht. Und gerade jemand, der frisch anfängt, da sind die Früchte noch nicht groß. Wir haben die letzten Jahre ein paar Apfelbäume gepflanzt, ja, da sind die Früchte zum Teil so klein. Das ist auch völlig in Ordnung. Die sollen noch gar nicht so groß sein. Ja, die müssen erst noch wachsen. So, also ich muss den Baum nicht danach beurteilen, so wie groß sind die Früchte, aber wachsen denn Früchte? Ja? Sind die wenigstens am Wachsen? So, und zwar nicht nur bei denen, die das verkündigen, sondern die Botschaft, die sie verkündigen, hat die auch die Wirkung bei denjenigen, die sie hören. Also bringt das gute Früchte hervor? Oder bringt das genau das Gegenteil hervor? Auch da müssen wir prüfen, die Botschaft als auch den Botschafter. Und da sind wir aufgefordert. Manchmal natürlich, wenn jetzt ein fremder Prediger kommen würde, ja, den können wir nicht beurteilen, da können wir auch die Früchte nicht unbedingt sehen. Da können wir aber die Botschaft prüfen. Was sagt mir das? Bringt mich das dazu, näher zu Jesus zu kommen und dass ich diese Früchte hervorbringe oder nicht? Und darum geht es. Das können wir prüfen. Und es gibt noch ein ganz weiteres wichtiges Kriterium und das führt Johannes hier an in Vers 2. Und daran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist aus Gott. Hört sich eigentlich so selbstverständlich an, ne? Eigentlich sollte doch das jeder. Was heißt im Fleisch gekommen? Das heißt, Jesus ist wirklich als Mensch geboren hier auf dieser Erde. Und er hat als Mensch hier auf dieser Erde gelebt und hat auch Wunder getan, ja, durchaus übernatürliche Wunder, aber er war Mensch. Und auch als Mensch ist er gestorben. Hört sich so belanglos an. Aber es ist eine ungeheuer wichtige geistliche Wahrheit. Und die ist umkämpft. In der damaligen Zeit gab es eine Lehre, die gesagt hat, Jesus ist Gottes Sohn, er ist Gott und als Gott auf diese Erde gekommen und hat diese menschliche Hülle nur wie ein Kleid über sich angezogen. Er war immer Gott und war nie richtig Mensch. Das war nur eine Hülle. Er ist auch nicht wirklich gestorben. Das war nur die Hülle. Er ist immer lebendig gewesen, ist immer Gott geblieben. Und die Sache ist, wenn Jesus nicht als Mensch gestorben wäre, hätte er nicht für uns sterben können. Stellvertretend für uns. Als Gott brauchte er nicht zu sterben, weil er hat nie Sünde gehabt. Aber er hat sich eingereiht in dieses Menschsein. Er hat sich klein gemacht. Er hat viel, viel mehr Eigenschaften, könnte viel, viel mehr machen. Ja? Aber als Mensch war er begrenzt. Er wurde müde. Wie oft lesen wir, dass Jesus sich zurückgezogen, weil er müde war. Ja? Er konnte ärgerlich werden. Er hat Schmerzen gefühlt. Er hat auch Verachtung gefühlt von vielen. Ja, er war Mensch, ganz normaler Mensch. Musste schlafen, musste essen und trinken. Ich weiß nicht, ob er das im Himmel auch muss, keine Ahnung. Jedenfalls, er hat genauso gelebt wie wir Menschen. Er hat sich auch eingeordnet, er ist geboren von einer Frau und das heißt, er hat sich auch dieser Abfall von Gott gleich gemacht. Er hat sich auf die gleiche Stufe gestellt und hat gesagt, ich nehme eure Sünden auf mich und sterbe am Kreuz dafür. Ich nehme das Urteil auf mich, was über euch ausgesprochen worden ist. Ich nehme es auf mich, damit ihr nicht verurteilt werdet. Das war das. Und wenn er nicht Mensch gewesen wäre, dann hätte das alles keinen Sinn gehabt. Er musste als Mensch sterben. So, deswegen ist diese Tatsache so wichtig. Aber die ist umkämpft. Und das ist das, worauf Johannes hier hinweist. Glaubt nicht jedem Geist, sondern es gibt Geister, die sagen, nein, Jesus ist nicht wirklich im Fleisch gekommen. Habt ihr schon mal gehört, dass bezweifelt worden ist, die Jungfrauengeburt? Kann doch gar nicht sein, wir wissen doch, wie es läuft. Ja? Und Jesus ist nicht wirklich gestorben, das war damals, ne? Die Soldaten sind gezwungen worden zu sagen, nein, der ist nicht wirklich im Grab gewesen, der ist nicht auferstanden. All diese Dinge, es wird bezweifelt. Überall, bis heute. An Jesus scheiden sich die Geister. Komisch, ne? Er war doch nur eine Person. Aber an Jesus scheiden sich die Geister. Da klemmt es. Wenn du von Jesus redest, dann kriegst du Widerstand. Ganz häufig. Jesus ist der Kern des Evangeliums. Nimm Jesus aus dem Evangelium raus und das hat nichts mehr. Das ist eine schöne Geschichte, aber nichts mehr. Das eigentliche, der eigentliche Kern des Evangeliums ist Jesus. Jesus ist der Anfang und das Ende. Johannes weist ja immer wieder darauf hin, auch bei der Schöpfung war Jesus der Anfang. Und er hält die Schöpfung bis zum Ende hin und er erlöst sie. Jesus, durchweg ist Jesus das Wichtigste. So, und der Heilige Geist wird Jesus immer verherrlichen. Hast du schon mal gehört, dass der Heilige Geist sich in den Vordergrund stellt und sagt so, ich bin jetzt derjenige? Er wird immer auf Jesus hinweisen und er wird immer Jesus verherrlichen. Der Heilige Geist tritt immer zurück. Das ist sein Auftrag, Jesus zu verherrlichen und Jesus groß zu machen. So, wenn du einen Geist hörst, der sich selber groß macht, guck mal, was ich getan habe, was für Wunder hier passieren, dann kannst du schon genau hinhören. Das mag alles sein, das mögen auch Wunder sein, das mögen fantastische Dinge sein, aber wenn sie nicht auf Jesus hinweisen und wenn da kein Wort von Jesus drin vorkommt, dann hab Acht. Das ist wahrscheinlich ein falscher Geist. Hör nicht drauf, prüfe und tu das an die Seite. Wir suchen nicht Wunder, wir suchen Jesus. Jesus ist der Erlöser und nur er wird uns erretten. Nicht die Wunder, die wir erleben. Wie schön, wenn jemand heil wird und Jesus ihn heilt, keine Frage, ist super. Aber das ist nicht die Erlösung. Vers 3. Und jeder Geist, der nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, der ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Antichristen, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und jetzt schon ist er in der Welt. Ich möchte den ersten Teil mal ein bisschen näher betrachten, dieses im Fleisch gekommen. Das ist ja eigentlich so die Wiederholung von dem Vers davor. Ja? Jeder Geist, der bekennt, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Und hier ist genau das Gegenteil, ja? Wer nicht bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. In vielen Übersetzungen fehlt dieses im Fleisch gekommen. Achtet mal drauf. Guck mal in die Elberfelder rein, da steht das nicht überall drin. Und ich habe mal nachgeguckt. Es steht auch in den ältesten Texten, die wir haben, nicht drin. Es geht darum, nicht unbedingt das zu verleugnen, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, sondern Jesus überhaupt zu verleugnen. Da steht eigentlich nur, wer Jesus nicht bekennt. Und in den ältesten Schriften, die man hat, das sind Kommentare von Kirchenobersten, die haben diese Stelle zitiert. Und die sprechen an dieser Stelle nicht von Jesus nicht bekennen, sondern Jesus auflösen. Also Jesus rausnehmen, nichtig machen, als nebensächlich an die Seite schieben. Sie heben andere Dinge hervor und schieben Jesus an die Seite, lösen ihn auf. Er ist nicht mehr wichtig. Und das ist der Geist des Antichristen. Er will Jesus weg, weil er ganz genau weiß, Jesus ist das Allerwichtigste. Er ist die Erlösung. Er ist der Feind des Antichristen. Er hat ihn besiegt. Jesus ist der Sieger. Und wenn er ihn beseitigt, was er immer wieder versucht hat, auch dass Jesus am Kreuz gewesen ist, das war letztendlich sein Plan, er wollte ihn beseitigen, hat er nicht geschafft, weil Jesus ist ja wieder auferstanden. Und im Gegenteil, er hat sich selbst im Grunde damit gerichtet, ja, weil Jesus eben für unsere Sünden gestorben ist und deswegen wir frei sein können durch Jesus. Also er hat sich im Grunde selber ein Bein gestellt dabei, aber das war ihm nicht klar. So, also er versucht, Jesus auszulöschen, aufzulösen. Und da komme ich nochmal auf die Radioandachten zurück. Ganz häufig findest du nicht, also hörst du nichts von Jesus. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist. Es gibt auch manchmal tatsächlich auch Leute, die weisen auf Jesus hin, aber meistens nicht. Da ist von schönen Dingen die Rede, die Freude machen, von Hilfe für andere, auch von Gebet und von Hoffnung, aber ganz häufig kein Wort von Jesus. Ich sage ja, Evangelium ohne Jesus ist gar nichts. So, und das ist das, oder Kirchentage, guck dir mal Kirchentage an, was da für Botschaften angeboten werden. Da ist von Frieden die Rede, da ist von Bewahrung der Schöpfung die Rede, da ist von Gerechtigkeit die Rede, von sozialem Engagement. Alles gute Dinge. Aber wenn Jesus nicht dabei ist, wozu ist ein Kirchentag da? Wir können Frieden, klar, im Moment alle demonstrieren für Frieden. Und wir wünschen uns Frieden, alle. Aber kaum einem ist bewusst, der Friede fängt hier an und nicht beim anderen. Wir sagen immer, ihr müsst Frieden halten. Dann halt du doch mal Frieden. Ich habe das so gedacht, unsere Enkel waren da. Da habe ich da auch so dran gedacht. Du musst nicht immer sagen, der andere ist. Nee, fang bei dir erstmal an. Und das geht uns doch nicht anders. Können wir Frieden halten? Können wir Dinge aushalten? Bloß weil der andere anders ist? Da fängt Frieden an. Sind die Palästinenser schuld oder sind die Israelis schuld? Fass dich an deine eigene Nase. So, Jesus ist das Wichtigste. In der Welt gilt Jesus nichts. 1. Korinther 1, Vers 22 und 23. Während die Juden nämlich ein Zeichen fordern und die Griechen Weisheit verlangen, verkündigen wir Christus den Gekreuzigten, den Juden ein Ärgernis und den Griechen eine Torheit. Juden stehen hier für das fromme Volk und die Griechen für die Heiden, eigentlich stellvertretend. Also können wir da durchaus auch unseren Namen einsetzen. All die keine Juden sind, damit sind die Griechen gemeint. So, die wollen gerne Weisheit haben, aber Christus, der Gekreuzigte, ist für sie Torheit. Was sollen wir mit sowas anfangen? Ja, der hat tolle, gute Sachen gesagt. Ja, stimmt. Aber das Eigentliche, worauf es ankommt, dass er gestorben ist und auferstanden ist für uns und uns erlöst hat, das wird ausgeblendet. Jesus manchmal wird nur als toller Prediger, als einer, der Weisheit verkündigt hat, hingestellt. Genauso wie Buddha und wie alle anderen. In die Reihe wird er eingeordnet. Das andere ist Torheit. Verstehen Sie nicht. Ja, und stimmt, wenn wir uns das angucken, Jesus ist nicht der Superheld, mit dem wir uns identifizieren können, der immer alles kann, der immer siegt, der nie liegen bleibt, wenn er mal niedergeschlagen wird. Nein, Jesus ist gestorben und ist ins Grab gelegt worden. Er ist gescheitert, wenn man so will, rein menschlich gesehen. Damit möchtest du dich nicht identifizieren. Auch, dass er geschlagen worden ist, dass er verachtet worden ist, geprügelt, verspottet. Möchtest du verspottet werden, verachtet, geprügelt werden? Damit macht man sich nicht gern eins. Aber wer sich mit Jesu Leiden nicht eins machen kann, der wird auch keinen Anteil an seiner Auferstehung haben. Ich kann nur das eine mit dem anderen kriegen. Ich werde nicht auferstehen, wenn ich nicht sage, ja, Jesus, du bist für mich gestorben. Eigentlich hätte das mir gegolten. Und ich mache mich eins damit. Ich gebe dir meine Schuld. Und ich bin traurig darüber und es tut mir weh, dass es dir so weh getan hat, dass du für mich gestorben bist, diese Schmerzen ausgehalten hast für mich. Das tut mir weh. Aber ich stehe dazu. Ich stehe zu dir. Und dann werde ich auch Anteil an der Auferstehung haben, weil Jesus mich rettet, weil er mich frei macht von aller Schuld. So, an Jesus kommen wir nicht vorbei, wenn wir erlöst werden wollen. Ohne Jesus gibt es keine Erlösung. Und wer es auf irgendeine andere Art und Weise versucht, hast du das schon mal versucht auf eine andere Art und Weise? Ich schon. Du musst nur genug Bibel lesen. Du musst dich einer gläubigen Gemeinde anschließen. Das ist alles richtig, keine Frage. Aber wirst du dadurch erlöst? Indem du 3 Kapitel Bibel liest? Davon wirst du nicht erlöst. Bleib an Jesus dran. Dann wirst du gerne die Bibel lesen, weil da steht was von Jesus drin. Er teilt dir was mit. Und du wächst und du bringst Frucht hervor. Das ist deine Nahrung. Aber durch das Bibellesen selber wirst du nicht erlöst. Oder tu gute Dinge, ja? Schleif die Oma über, das ist immer dieses Beispiel, ne? Schleif die Oma über die Straße, ob sie will oder nicht, Hauptsache du hast eine gute Tat getan. Irgendwas Gutes tun, ist super. Anderen helfen, sie unterstützen mit Geld, wie auch immer, oder also wirklich in Tat, ja. Das ist eine gute Sache, aber dadurch wirst du nicht erlöst. Wenn wir irgendetwas anderes als wichtiger erachten als Jesus, dann verpassen wir die Erlösung. Und Jesus sagt das ganz deutlich in Lukas 14, Vers 26. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter, seine Frau und seine Kinder, Brüder und Schwestern und dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Das ist so richtig krass. Auch das hören wir nicht gerne. Wer hasst denn gerne seine Frau? Aber die meisten von euch wissen das. Dieses Hassen, was da steht, heißt nicht Hassen von wegen Verachten oder nicht wertachten, sondern dieses Hassen heißt schlichtweg an die zweite Stelle stellen. Es hat nichts mit unserem Hassen zu tun. Da, im Grunde genommen ist es eine falsche Übersetzung. Ne, aber das ist, wir verzeihen das denjenigen, ich könnte es nicht besser übersetzen. So, aber es heißt vom Sinn her tatsächlich nichts anderes als, ich stelle es an die zweite Stelle. Und Jesus sagt hier nichts anderes, stell mich an die allererste Stelle und alles andere danach. Nicht die Gemeinde an erste Stelle, Jesus an erste Stelle. Nicht dein Bibellesen, nicht deine Arbeit, nicht deine Karriere, nicht deine Frau, deine Kinder. Und wie oft machen wir das? Das ist uns wichtig. Da setzen wir ganz viel Zeit und viel Engagement rein und wir merken, das ist aber nicht Jesus. Da müssen wir aufpassen. Und was heißt, du kannst nämlich nicht mal ein Jünger sein. Jünger heißt Nachfolger. Jesus geht uns voran bis in die Herrlichkeit. Und wenn wir keine Nachfolger sind, wenn wir auf einem anderen Weg gehen, dann werden wir nicht an das Ziel kommen. Wir müssen seine Jünger sein. Wenn wir ihm nicht folgen, dann kommen wir nicht ans Ziel. Das ist ganz einfach. Knapp daneben ist auch vorbei. Also Jesus ist das Wichtigste und er an erste Stelle. Wenn wir oder irgendwas anderen an erste Stelle sind, dann kommen wir vom Ziel ab. Jesus ist das Ziel und dem müssen wir folgen. Anders geht es nicht. Hast du bisher der Versuchung widerstehen können, Jesus an erste Stelle zu setzen? Also ich bin da ganz ehrlich, ich nicht immer. Ich habe oft genug andere Sachen. Und manchmal drängt sich auch was so, ne, in meine Gedanken hinein, was versucht, Jesus an die Seite zu schieben. Du beschäftigst dich doch sowieso schon als Pastor, ne, eigentlich immer mit dem Wort. Und du, ich muss eine Predigt vorbereiten. Du beschäftigst dich doch sowieso mit dem Wort Gottes. Aber das heißt nicht, ich bin dran an Jesus. Sophie hat vorhin von Intimität mit Jesus gesprochen. Wenn ich die Predigt vorbereite, dann habe ich nicht unbedingt diese Intimität mit Jesus. Dann sind meine Gedanken woanders. Das ist im Grunde nicht so viel anders, als wenn Tobi bei VW irgendwo über irgendwelchen Listen oder sonst was sitzt, die nichts mit Jesus zu tun haben. Das ist für mich, natürlich, es ist eine geistliche Sache und ich lese im Wort Gottes, das ist immer noch was anderes, aber ne, die Intimität mit Jesus, das heißt eine persönliche Beziehung mit Jesus haben. Ihn fragen, was hast du, ne, wie siehst du mich, was hast du vor, was möchtest du? Und nicht immer in diesem Blick, ich muss ja der Gemeinde dienen, ich muss ja Sonntag eine Predigt haben. Versteht ihr? So, und das geht jetzt mich an und du kannst dich selber fragen, wo stelle ich Jesus an? Widerstehst du dieser Versuchung immer? Aber Johannes spricht uns Mut zu. In Vers 4. Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist, als welcher in der Welt ist. Ihr habt den Geist Gottes in euch. Ihr habt Jesus in euch. Jesus wohnt in uns und der ist größer als diese Welt und all die Verlockungen und Versuchungen dieser Welt. Ihr habt die Kraft, dem zu widerstehen. Nehmt die Kraft auch in Anspruch. Deswegen macht er uns Mut. Wir können faul sein und das alles so über uns schwappen lassen, ja? Uns davon beherrschen lassen. So wie, ich habe ja vorhin von dieser Flut gesprochen, die über uns kommt. Egal, ob es Nachrichten oder irgendwas anderes ist. Und dann können wir die Orientierung verlieren, ja. Aber wir können dem widerstehen. Wir haben ihn in uns. Wir wissen, was richtig und was falsch ist. Ja? So. Er gibt uns die Kraft, dem Druck dieser Welt standzuhalten. Vers 5 und 6. Sie sind aus der Welt. Darum reden sie von der Welt. Und die Welt hört auf sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört auf uns. Und wer nicht aus Gott ist, der hört nicht auf uns. Daran erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Wir brauchen Orientierung. Wir müssen wissen, wo wir stehen und wer wir sind. Und manchmal sind die Widersacher sehr laut. Alle widersprechen dem, was in der Bibel steht. Und es sind so viele. Geh mal irgendwo in ein Museum, ein naturwissenschaftliches Museum. Hörst du irgendwas von Schöpfung? Hör irgendeinen Wissenschaftler über die Entstehung der Erde reden. Die reden alle dasselbe. Es ist so selten, dass jemand tatsächlich mal sagt, das ist eine Theorie, aber es gibt auch noch die Ansicht, die in der Bibel steht. Das ist an die Seite getan. Das hörst du nicht. Das wird in der Schule nicht mehr gelehrt, überhaupt nicht. Abgesehen von Jesus, von Erlösung, das ist doch so. Die ewig gestrigen und die brauchen das. Ja, lass sie, Mann. Du hörst so viel anderes, was nichts mit Glauben, mit Jesus zu tun hat. Und das kommt wie so eine Flut über dich. Ja? Und du denkst, bin ich der Einzige, der das glaubt? Irre ich mich vielleicht? Ist dir das vielleicht schon mal so gegangen? Irre ich mich vielleicht? Dass du den Boden unter den Füßen weggezogen kriegst? Dass du diesen Halt verlierst? Also zu Anfang meines Christseins ist das mir ein paar Mal passiert. Da habe ich durchaus meine Fragen gehabt. Als ich meine Pastorenausbildung gemacht habe und zum ersten Mal gehört habe, wie die Bibel sortiert worden ist, da habe ich echt meine Krise gekriegt und gesagt, und das ist wirklich Gottes Wort, da waren noch Menschen dran, die haben das geordnet. Da habe ich meine Fragen gehabt. Und das ist gut, diese Fragen sich zu stellen und dann aber zu dem Punkt zu kommen, nein, Jesus, du hast dafür gesorgt, dass das da reinkommt, was da drin ist. Und du hast diejenigen, die das geschrieben haben, inspiriert, das ist von dir. Und es gibt so viele Hinweise darauf und für mich auch Beweise, dass das stimmt, was die Bibel sagt. Das ist für mich eher Orientierung, das ist Halt, da kann ich mich festhalten, das ist nicht mal so, mal so. Das geht durch die ganze Bibel durch, ist Jesus immer der Maßstab und das Wort. Und Gott ist derjenige, der alles in seiner Hand hat. Ich kann mich daran festhalten. Und wenn die ganze Welt was anderes sagt, ich halte daran fest. Und wenn alle sagen, du bist blöd und bescheuert, dass du dich daran festhältst, ja, okay, aber ich weiß, dass es wahr ist. So, diesen Halt brauchst du. Gerade wenn so viel über dich überschwappt, so viele Nachrichten, so viele Informationen. Halt daran fest. Deswegen ist es auch wichtig, die Bibel zu lesen. Weil das ist die Wahrheit von Gott. Ja? So, ich nehme nochmal dieses Bild, das ist diese vielen Nachrichten, diese Flut am Strand, die über dich, wo ist mein Halt? Wo kann ich mich festhalten? Bei den vielen, was auf mich einströmt. Auf was lasse ich alles auf mich einströmen? den Teil habe ich noch gar nicht irgendwie beleuchtet. Also für mich zum Beispiel soziale Medien, die lasse ich außen vor, die gucke ich mir gar nicht erst an. Nur ab und zu mal natürlich, wenn ich eine WhatsApp kriege von Elke, dann gucke ich mir dann schon an. Ja, aber nicht unbedingt alles, was sie mir schickt. Da sortiere ich aus. Das heißt nicht, ich verachte das, was dass Elke das wichtig findet. Das, darum geht es gar nicht. Aber ich muss für mich sortieren, was ist gut für mich und was nicht. Was überlastet mich und was nicht. Das muss ich sortieren. Und dann eben halt bei all dem, was überbleibt, immer noch sortieren, was ist wahr und was ist nicht wahr. Was tut mir gut, was ist, ne? So. Wenn du in diesem Wasser stehst und das kommt, oder in der Informationsflut, sage ich mal, woran kann ich mich orientieren, wo kann ich mich dran festhalten? Wenn du mittendrin stehst, wenn dieses Wasser über, dann siehst du nur Wasser um dich herum. Ne? Also wenn du in die richtige Richtung stehst, natürlich, wenn du dich umdrehst, zum Strand guckst, dann siehst du auch noch was anderes, aber sonst ist nur Wasser um dich herum. Vielleicht bist du auch von der Welle mit rausgezogen worden und da ist wirklich, ja, wo bin ich denn jetzt eigentlich, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Und das Wort Gottes ist dann wie so ein Leuchtturm. Der wird nicht weggespült. Der leuchtet. Der gibt dir Richtung. Da ist Halt. Da kannst du dich festhalten. Und da klammer dich dran. An Jesus. An Jesus festklammern. Dann haben wir Halt. Und dann kannst du sagen, ich bin Kind Gottes. Egal, was alle Leute über mich sagen und lästern und du ewig Gestriger und hältst du immer noch dran fest, was glaubst du denn? Ich bin Kind Gottes. Ich habe sein Wort und seinen Geist, der ist in mir. Und selbst wenn Zweifel kommen, nicht schlimm, ich habe seinen Geist und der führt mich in alle Wahrheit. Ich brauche keine Angst zu haben. Zweifel sind nicht unbedingt immer schädlich. Manchmal führen sie uns tiefer in die Wahrheit. Wir dürfen Zweifel zulassen und darüber nachdenken, aber orientiere dich nicht irgendwo, sondern orientiere dich an der Bibel und geh da tiefer rein. Und dann wirst du auch zur Überzeugung kommen und die wird immer fester werden. Er ist die Wahrheit und daran dürfen wir festhalten. Er ist die Wahrheit. Wir leben in dieser Welt wie ein Fremdkörper. Und es ist schön, wenn man jemanden findet, so wie Friedchen, ja, wenn du sagst so, hast du dein Leben schon mal Jesus gegeben? Und der fragt, wie macht man das denn? Das ist schön, das ist super. Und der Herr bereitet Menschen vor. Wir sollen keine Angst haben, wir sollen uns nicht zurückziehen, wir sind Fremdkörper und haben nicht mit. Nein, wir sollen diese Welt beeinflussen. Wir sind keine Fremdkörper, wir sind Salz. Und wir sollen andere anstecken. Auf diese Art und Weise, mit unserem Zeugnis, mit dem, was wir weitergeben können. Und wenn sich jemand bekehrt, wie schön. Ja, so wir sind, aber wir fühlen uns manchmal wie Fremdkörper, weil wir was anderes glauben, weil wir immer noch an der Wahrheit festhalten. Und das ist das, was Johannes hier meint. Bleib dran, werd nicht wie die anderen, prüfe und sortiere und schmeiß weg, was nicht dazugehört. Sortiere und beschäftige dich mit dem, was dir gut tut, die Wahrheit. Jesus ist der Fels, auf dem wir stehen. Selbst wenn uns mal eine Windböe runterweht, der Fels bleibt. Wenn du auf was anderem vertraust, ist es Sand. Das ist das, was dieses Bild, was Jesus selber gebraucht. Ein Haus auf Felsen gebaut, wird nicht zusammenfallen. Dein Lebenshaus. Wenn du auf Sand baust, wenn du auf Nachrichten baust, wenn du auf kluge Leute baust, wenn du auf das hörst, was die Welt sagt, wirst du keinen Bestand haben. Das wird alles vergehen. Nur Jesus bleibt als der Felsen. Und solange wir uns an ihn halten und an ihm nicht zweifeln, werden wir bestehen, bis er wiederkommt. Dann werden wir auf Kurs bleiben, dann werden wir seine Jünger bleiben und ihm folgen. Es gibt viele Götter in dieser Welt. Und es werden dir viele Erlösungswege angeboten. Aber es gibt nur einen Erlöser. Jesus. Es gibt nur einen Weg, der nicht in die Hölle führt. Alle anderen Wege führen in die Hölle. Wenn wir Jesus folgen, werden wir nicht in die Hölle gehen, sondern ins Himmelreich. Stell ihn an allererste Stelle, mach keine Kompromisse. Lass dich nicht ablenken, nicht verwirren und nicht belügen. Folge Jesus nach und nur dann wirst du ins ewige Leben kommen. Das ist die ganz schlichte, einfache Wahrheit. Und Jesus lädt dich ein, heute Morgen dich dazu zu stellen. Willst du Jesus folgen? Willst du sein Jünger sein? Ihn als erste Stelle stellen? Dann zeig ihm das, indem du aufstehst. Ganz einfach. Und wenn du zum ersten Mal aufgestanden bist oder sagst, ich will Jesus folgen, ist das gut. Das ist super. Und ich würde dich bitten, nachher nach dem Gottesdienst auf mich zuzukommen. Ich will dir noch eine Bibel schenken. Und vielleicht noch das eine oder andere Wort verlieren darüber, was du da gerade getan hast. Okay, lass mich noch zusammen für uns beten zum Schluss. Jesus, wir kennen dich, viele von uns kennen dich schon so, so lange. Und manchmal erkennen wir nicht, was wir an dir haben, wie wichtig du eigentlich bist. So, wir schleppen dich mit rum, du gehörst ja dazu. Wir kennen dich schon so, so gut. Und dabei kennen wir dich nur ein ganz kleines bisschen. Und wir verbringen manchmal keine Zeit mit dir, weil wir denken, wir kennen dich doch schon so. Herr, danke dafür, dass du zu unseren Herzen geredet hast heute Morgen und uns gezeigt hast, wie wichtig du bist. Wie unbedingt nötig wir dich haben. Wie schön es ist, Herr, dass wir dich haben. Wie anders unser Leben geworden ist dadurch, dass wir dich haben. Dass du in uns wohnst. Wie du uns verändert hast, was wir niemals hätten tun können. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir mit dir auf dem Weg sind zum ewigen Leben, Herr, wo wir dich wirklich in all der Fülle erkennen und in all der Herrlichkeit erkennen. Aber Herr, danke dafür auch, dass du uns ermahnst, so dran zu bleiben, uns wieder auf dich auszurichten, mehr Zeit mit dir zu haben, mehr wirklich in die Stille mit dir zu kommen und zu hören, was du auf deinem Herzen hast, Herr. Du willst in dieser Welt noch was tun und dazu willst du uns gebrauchen, jeden Einzelnen von uns. Danke, dass du uns daran erinnerst, Herr, dass wir uns ausstrecken nach deinem Geist, dass wir uns füllen lassen mit deinem Geist, Herr, dass du durch uns, Herr, in diese Welt hineinwirken kannst. Wir haben vorhin gesungen, Herr, von Erweckung und ich wünsche mir, Herr, dass Menschen Hunger haben und wir ihnen die Wahrheit und den Weg zeigen können zu dir, dass sie dich annehmen, Herr, und errettet werden und erlöst werden. Und ich segne uns damit, Herr, dass wir diesen Blick haben, Herr, dass wir den Blick von dir nicht loslassen und dass wir dich an allererste Stelle setzen und aussortieren, auch mit dem, was wir hören, all die Nachrichten, Herr, dass wir uns daran orientieren, was du uns sagst, deine Wahrheit. Ich danke dir, Herr, dass du uns damit füllst und uns segnest damit, Herr. Amen. Amen.